Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute geht es um Weiterbildung und es geht um Weiterbildung auch insbesondere im Setting für niedergelassene Gastroenterologen. Was braucht man eigentlich, um diesen Weg einzuschlagen? Und es gibt, glaube ich, keine geeignetere Person, mit der ich darüber heute plaudern kann, als Ulrich Tappe. Ulrich und ich kennen uns seit vielen Jahren. Er ist unter anderem erster Vorsitzender des Berufsverbandes niedergelassener Gastroenterologen seit einigen Jahren und ist tätig im Schnittfeld zwischen Klinik und Praxis. Er hat eine Gastropraxis an der St. Barbara Klinik in Hamm. Ulrich, erstmal vielen Dank, dass du heute Zeit hast, mit mir zu plaudern.
Ja, vielen Dank, Heiner. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin.
Super. Jetzt musst du uns mal erklären, was hast du eigentlich jetzt aktuell für eine Stellung und wie bist du dazu gekommen, diese Gastropraxis in Hamm aufzubauen? Wie seid ihr aufgestellt? Das ist ja vielleicht schon ganz spannend auch zu hören für unsere Kolleginnen und Kollegen in Weiterbildung, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, nach ihrer Ausbildung in einem stationären Setting sich niederzulassen. Erzähl doch mal, was du da so einen ganzen Tag treibst und was du für ein Setting hast, in dem du deine Arbeit nachgehst.
Ja, na, sehr gerne. Also es ist so, das ist gar nicht so selten. Also es gibt ja von der Bundesärztekammer Daten, wie häufig eben sektorenübergreifende Versorgung da ist, und man sieht, dass es doch durchaus einige Kollegen gibt, die eben ein ähnliches Setting hat. Man hört es mal hier und da. Das sind zum Teil ja auch Menschen, die aus der Ermächtigung vielleicht gekommen sind. Bei mir war das ein bisschen interessant, dass ich eigentlich die Nase vollkommen voll gehabt hatte von der Klinik und dann bin ich in die Niederlassung gegangen. In der Niederlassung war dann in der Region die Situation so, dass eine Kooperation mit der Klinik sich entwickelte, und aus dieser Kooperation entwickelte sich dann wieder eine stationäre Versorgung, zunächst erstmal als Departmentlösung und dann eben in leitender Funktion. Und jetzt nach ungefähr 15 Jahren sind wir so weit, dass wir sowohl eben eine Praxis haben, und aber auch eine Klinikleitung haben. Mittlerweile haben wir über 10.000 Untersuchungen an dem Standort und sind damit eigentlich ganz gut aufgestellt. Also wir können von beiden Seiten eben die Versorgung der Gastroenterologie beleuchten.
Und wenn du von wir sprichst, wer ist das? Also du bist dann ja scheinbar kein Einzelkämpfer in deiner Praxis.
Nein, angefangen war das in der Tat so, dass man so ein bisschen Einzelkämpfertum da war. Erstmal mit der Praxis, die also mit dann auch drei Gastroenterologen sich aufgestellt hat. Die Konstellation ist dann im Laufe ein bisschen auseinandergewichen. Mittlerweile sind wir aber wieder vier Gastroenterologen in unserem Praxiskonstrukt, und alle, die in der Praxis arbeiten, arbeiten aber auch in der Klinik. Die Besonderheit eben, es ist kein Klinik-MVZ, sondern es ist wirklich eine in Selbstständigkeit geführte Praxis. Im Moment ist es so, dass wir eine Gemeinschaftspraxis zu zweit haben und zwei angestellte Kollegen haben. Aber wie gesagt, die Besonderheit, wir arbeiten alle auch in leitender Funktion in der Klinik.
Das hört sich ja so ganz spannend an. Ist das das Konzept der Zukunft, diese Schnittstelle zwischen Klinik und Niederlassung, was ja viele Kollegen draußen vielleicht auch vermissen, eine enge Anbindung? Ist das das Konzept, was wir noch viel mehr entwickeln müssen?
Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach zu beantworten, weil es immer grundsätzlich von der Patientenseite aus unbedingt, nicht? Der Patient kommt zu einem Versorgenden und er sagt, naja, gehst du mal links, gehst du mal rechts, also können wir so oder so machen. Wenn ich sage, lieber Chirurg, wir haben sehr gute Kooperation mit unseren Chirurgen bei uns, morgen musst du mal eine Galle operieren, der war jetzt bei mir in der Praxis, hat ganz, ganz fürchterliche Bauchweh, dann wird das wenig in Frage gestellt. Man hat eben Themen sozusagen, was miteinander eben funktioniert. Und damit sind natürlich viele Wege für den Patienten sehr einfach zu gestalten. Das könnte man noch weitergehen. So, auch für den Praxisinhaber kann es durchaus Vorteile haben. Und zwar ist natürlich die gemeinschaftliche Nutzung des Geräteparkes zum Beispiel nicht unattraktiv. Also da gibt es Optionen, wie man das sehr gut gestalten kann. Der negative Part, muss man auch sagen, man ist ja doch ein bisschen abhängig von dem Klinikkonstrukt. Und da sind so manche Wege doch viel langsamer, wie es denn eben in der Selbstständigkeit erhofft wird oder wie man selber eben Entscheidungen treffen möchte. Und das ist dann immer doch nochmal eine Reibung. Auf der anderen Seite, also unsere Verwaltung unterstützt das Konstrukt selber sehr. Wie gesagt, es läuft jetzt fast 15 Jahre. In dieser Gesamtkonstellation sind wir seit 2017, wo wir die Praxis komplett an die Klinik verlegt haben und werden dieses Jahr sogar noch eine große Endoskopie gestalten können, weil wir in neue Räumlichkeiten umziehen werden, also damit nochmal ein bisschen einen Weg nach vorne dann wählen werden. Ich glaube, also das Erfolgskonzept zeigt sich, aber es gibt eben positive und auch negative Seiten.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu eurem Konstrukt. Du hast gesagt, ihr seid niedergelassene Gastroenterologen, seid gleichzeitig in der Klinik tätig. Gilt das auch für Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen oder sind die wirklich nur auf einer Seite oder auf der anderen Seite?
Das haben wir ganz klar getrennt. Da gibt es ja leider Arbeitszeit oder arbeitsgesetzlich auch viele Problematiken. Man müsse Arbeitnehmerüberlassungen schreiben. Es gibt Schwierigkeiten mit der Versicherung. Es gibt auch dann die Frage, ob man vielleicht sogar einen unangenehmen Vorteil bekommen kann. Also die Vorteilsnahme, Zuweisung auf Entgelt, all diese Schwierigkeiten, das haben wir schon ganz klar getrennt. Also wir haben sowohl die Sachkosten, die in der Praxis anfallen, als auch eben die Personalkosten komplett getrennt. Das geht nicht eben im ärztlichen Bereich. Da gibt es eben eine, sagen wir, Teilanstellung sowohl in der Klinik als auch in der Praxis. Das gilt aber für die anderen Mitarbeiter nicht.
So, wenn ich jetzt junger Gastroenterologe wäre, junge Gastroenterologin wäre in der Weiterbildung in Hamm, fände ich das ja richtig cool. Wie habt ihr das organisiert? Ich bin jetzt im Krankenhaus, da hat jemand eine Weiterbildungsermächtigung und dann die andere Seite auch mal kennenzulernen, vielleicht auch hochvolumige Untersuchungen durchführen zu können. Kann man da zwischen den Sektoren springen oder bin ich dann erstmal nur im Krankenhaus tätig und wie habt ihr das organisiert?
Ja, da sprichst du ein ganz großes Problem an, was ich also auch schon versuche, seit 10 Jahren zu lösen. Es gibt sicherlich Konstrukte, wo man eben dann rotiert in der Praxis. Das haben wir bisher bei uns noch nicht hinbekommen. Wir sind in Westfalen-Lippe in der Tat die einzige gastroenterologische Praxis, die sektorenübergreifend ausbilden darf. Also die Weiterbildungsermächtigung hat sich schon über beide Sektoren erstreckt. Aber genau diese Schwierigkeiten, wer zahlt denn den Angestellten? Wie wird die Vergütung des Angestellten im ambulanten Setting organisiert? Das sind die Fragen, die noch offen sind. Ich kann aber jetzt im Moment vorgreifen, weil diese Gespräche gerade dieses Jahr gut laufen. Also wie gesagt, Vorgeschichte schon 10 Jahre. Wir haben jetzt mit der KV uns abgesprochen, dass wir ein, sag mal, Leuchtturmprojekt versuchen zu organisieren. Die Ärztekammer hat dort schon ja zugestimmt und auch die Klinikverwaltung sagt, naja, so ganz so schlecht ist das nicht. Also ich glaube, wir kommen dieses Jahr ein gutes Stück weiter, genau diese Fragen nochmal klarer zu formulieren.
Aber nochmal jetzt, du arbeitest jetzt in diesem besonderen Setting. Du bist aber, sag ich mal, jetzt Chef von den niedergelassenen Gastroenterologen, die zum größten Teil nicht so ein Setting haben. Ich sage mal meinen Kollegen hier in der Region Hannover, ich würde ja liebend gerne so ein Konstrukt machen, dass von mir junge Kolleginnen vielleicht kurz nach dem Facharzt, kurz vorm Facharzt mal ein halbes Jahr zu den Kollegen in die Praxis gehen, dort mal richtig koloskopieren lernen, auch sehen, wie das Ganze abläuft und dann hat auch unsere Klinik hier Nutzen von. Spreche ich da, sage ich mal, bei den niedergelassenen Gastronomen auf ja offene Ohren oder sagen die, sag mal so, ihr Leute, bei mir muss ich 10, 12, 14 Kolos machen und so ein Beginner hält mich nur auf hier und passt gar nicht in mein System rein.
Also wir sind ja sehr eng jetzt mittlerweile im Gespräch auch mit den JUGAS, mit den jungen Gastroenterologen und genau das sind die Themen, die auch von den jungen Gastroenterologen immer wieder angesprochen werden. Die sagen, wir wollen ja das breite Spektrum der Gastroenterologie erlernen und wir wollen auch den Bereich der ambulanten Versorgung irgendwo mit aufnehmen können. Wir haben ein Drittel der Praxen in der Niederlassung mittlerweile, die eine Weiterbildungsermächtigung haben. Wir bekommen in der Regel ja vielleicht doch nur ein Jahr eine Weiterbildungsermächtigung und wir müssen das weiter strukturieren. Vom Berufsverband ist die klare Forderung, dass wir natürlich die Vergütung in dem Bereich verbessern. Und ich kann nur sagen, also es gibt auch auf der Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung durchaus Ideen, dass man das unterstützt. Es geht natürlich immer wieder um das Geld. Und das ist eben noch das, was so ein bisschen Schwierigkeiten beinhaltet. Aber wir müssen natürlich diesen Weg gehen. Ich hatte ja auch eben schon gesagt, Das ist der Weg, dass wir eben Nachfolger in unsere Praxen bekommen. Ansonsten, du hast ja schon gesagt, der Oberarzt im Angestelltenverhältnis ohne Kenntnis eben von der Niederlassung mag irgendwo nachher das Attraktivere sein. Und ich glaube nicht, dass es wirklich so ist. Also ich glaube, beide Bereiche sind gut.
Also ganz wichtige Punkte. Ich glaube, allen Mitgliedern unserer Fachgesellschaft, allen Kollegen in Weiterbildung, kann ich nur versichern, dass wir dafür kämpfen, dass auch ein Vergütungssystem ins niedergelassene System letztlich fließt. Viele werden wissen, dass die Allgemeinmedizinerausbildung, die pädiatrische Ausbildung in Praxen vergütet wird oder mindestens teilvergütet wird. Aber das sind die einzigen Bereiche. Glaubst du denn realistisch, dass wir das schaffen, in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren da so einen Dammbruch herzustellen? Oder sind die Fronten so stark in Zeiten von limitierten Ressourcen, dass wir uns da vielleicht die Zähne ausbeißen?
Ja, dicke Bretter bohren, das können wir ja. Also ich sag mal so, da sind wir für aufgestellt und ich denke, es kann nur so sein, dass wir weiter bohren müssen. Und ich sagte ja schon, allein schon die Idee, dass es auf KBV-Seite Ideen gibt, dass wir das schon mal so überlegt haben, das könnte irgendwo ein Modell geben, nicht nur für die Gastroenterologen, sondern für die fachärztliche Weiterbildung, finde ich toll. Und jetzt müssen wir einfach nur schauen, dass wir eben auf der Facharztebene auch eine Weiterbildung eben im ambulanten Bereich haben, weil die Kliniken werden das nicht gestalten können. Das ist nicht deren Ding. Ja, Fachärzte versorgen eben auch Chroniker und das sollte auch in die Weiterbildung kommen.
Mhm. Wenn ich jetzt Gastroenterologe in Weiterbildung bin, jetzt musst du nochmal eine Lanze für die, du hast das eben schon angedeutet, für die niedergelassene Gastroenterologie geben. Also was ist denn das Coole und Spannende aus deiner Sicht, niedergelassener Gastroenterologe zu sein? Warum brauchen wir auch in 10, 15, 20 Jahren diese engagierten Kollegen dort?
Naja, das Spannende an der ganzen Angelegenheit, man ist ja für viele Krankheiten eigentlich so ein bisschen der Hausarzt, nicht? Die Gastroenterologie ist ja so ein wunderbares Gebet, wo so viele Organe und so viele Bereiche abgedeckt werden. Das ist immer noch spannend, das ist immer noch so ein bisschen wie so ein Detektiv, da kannst du was rausfinden, da kannst du was suchen. Die Leute sind total begeistert, wenn ihnen geholfen wird. Und es ist eben nicht nur eine endoskopische Leistung, sondern es ist eine Betreuung eines Menschen eben im gastrointestinalen Bereich. Das finde ich immer noch toll. Und das sieht man genauso in der Klinik. Ich weiß aber auch, du kennst das, Liegezeit, 3, 4 Tage, dann kommt schon der medizinische Dienst. Du, es liegt zu lange, musst nach Hause. Und dann muss da natürlich eine weitere Versorgung sein. Die muss organisiert sein, nicht? Und wie in der Klinik das so ist, dass ich sage, da muss jemand Leber transplantiert werden, da muss ich eben Kontakt zum Lebertransplantationszentrum hervorrufen, muss ich natürlich genauso einen Kontakt haben, wenn ich aus der Klinik jemanden entlasse, dass er in die ambulante Versorgung weitergeführt wird. Ja, und das ist dann zunächst mal jetzt der niedergelassene Gastroenterologe.
Das ist ja spannend. Aber sag mal, haben denn die Kollegen die Zeit dafür, also sich um die Patienten zu kümmern? Und du sagst, es ist mehr als Koloskopieren, aber das bekommt er ja eigentlich nicht richtig bezahlt. Also ist da wirklich ein Incentive da, sich jetzt um die Alltagsprobleme oder die gastroenterologischen Alltagsprobleme nach Entlassung zu kümmern?
Naja, es wäre jetzt ein bisschen altruistisch zu sagen, man macht das ja alles für umsonst. Ne? Das wäre ja auch vollkommen unsinnig. Aber ich glaube schon, dass so in der Mischkombination man eigentlich gut aufgestellt ist. Nicht? Und ist immer jeder, der irgendwie Bauchweh hat, der kriegt auch mal eine Endoskopie, die vielleicht ein bisschen besser vergütet ist. Und dann kommt eben noch der Verwandte, der ist möglicherweise noch privat versichert, dann kommt da auch wieder ein bisschen Geld rein. Und der andere, dann macht man halt eben Ultraschall und der wird nicht vergütet. Und dann hat man halt eben Pech gehabt. Dafür hat man aber eine Darstellung in der Bevölkerung, man hat ein hohes Ansehen. Und es ist ja auch nicht nur alles Geld, was wichtig ist, sondern es ist eben auch, dass man sagt, ich fühle mich damit wohl. Und ich denke, im Moment kann ich nur sagen, die Kombination von beiden funktioniert.
Und wie ist das für dich? Nochmal, du hast deine eigene Praxis oder ihr habt eure Praxis, du bist angestellt. Viele haben mir gesagt, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit, ich bin mein eigener Herr. Und du hast jetzt auf beiden Seiten, du bist auf der einen Seite dein eigener Herr, auf der anderen Seite hast du einen Kaufmann oder eine Kauffrau, die immer auf die Zahlen guckt und du hast eben schon gesagt, es geht ja alles ein bisschen langsamer an diesen Krankenhäusern. Welche Welt, ich will jetzt nicht fragen, ist attraktiver, aber ist diese Selbstständigkeit etwas, was einem so Freiheit gibt, Motivation gibt? Ich weiß wirklich, wofür ich arbeite.
Also allein schon um die Zeitgestaltung, wann ich arbeite, was ich im selbstständigen Bereich ja ganz anders organisieren kann. Also wenn ich sage, an dem Tag möchte ich frei haben, dann habe ich da frei. Wenn ich da Urlaub haben möchte, dann habe ich da Urlaub. Und das spreche ich natürlich mit meinen Partnern ab, das ist klar. Aber diese Freiheiten hat man ja alle. Ne? Ich kann eine Sprechstunde haben von 12 Stunden oder ich eine von 3 Stunden. Das sind alles Möglichkeiten, wie ich eben meinen Arbeitsablauf und mein Leben gestalten kann. Damit habe ich eigentlich sehr viele Freiheiten. Mhm. Und das kann man wirklich genießen.
Also auch da, ich glaube, das ist etwas, wo ich manchmal neidisch euch gegenüber bin, dass ihr wirklich euch selbst bestimmen könnt. Und wir sind hier in den Kliniken immer eigentlich komplett fremdbestimmt. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Jetzt habe ich nochmal, wie seht ihr niedergelassenen Gastroenterologen die Zukunft? Du bist ja auch in deiner Tätigkeit im BNG politisch sehr aktiv, kriegst viele Diskussionen mit. In NRW seid ihr mit der Krankenhausreform ja ein bisschen weiter vorne. Jetzt gibt's ja Sorgen, die geäußert werden. Haben wir überhaupt im Rahmen der Krankenhausreform in 3, 5, 10 Jahren noch genug Menschen, die eine volle Weiterbildungsermächtigung haben, um überhaupt Gastroenterologen auszubilden, dass wir genug Kolleginnen und Kollegen haben, die das ja sehr gut etablierte, niedergelassene Gastroenterologensystem auch in der Zukunft weiterzutragen. Habt ihr da Sorgen? Wie sieht das in NRW jetzt aus? Haben da noch alle ihre Weiterbildungsermächtigung? Und gibt es da Pläne, das vielleicht mitzugestalten?
Also Thema Nordrhein-Westfalen ist jetzt wahrscheinlich noch zu früh zu beantworten. Ich fürchte allerdings ein klein bisschen, die Gastroenterologen trifft es im Moment nicht. Nur wenn die Viszeralmedizin sich kontrahiert, dann braucht man möglicherweise eben auch nicht mehr eine spezialisierte Gastroenterologie an der einen oder anderen Klinik, was wiederum dann die Möglichkeit der vollen Weiterbildung an den Kliniken reduzieren könnte. Auf der anderen Seite ist ja auch noch die Ambulantisierung im Vordergrund. Ambulantisierung wird sich weiter nach vorne bewegen müssen, das ist gar nicht anders vorzustellen. Und in dem Bereich, glaube ich, müssen wir wirklich sektorenübergreifende Weiterbildungsverbünde organisieren. Das ist ein Benefit nach meinem Dafürhalten für alle, denn ich sagte ja schon, das sind unsere Nachfolger in den Praxen. Es ist auch so, dass wir eben von der Weiterbildung her den Bereich Gastroenterologie weit streuen müssen. Und es ist schon zu fürchten, dass wenn wir nur auf die Krankenhausreform schauen, dass dann eben die Anzahl der gastroenterologischen Weiterbildungsstätten sich zunehmend reduzieren wird. Oder man definiert halt den Gastroenterologen anders, zum Endoskopiker in der Klinik und, ich sag mal, Allgemeinmediziner mit gastroenterologischem Schwerpunkt oder wie auch immer. Aber das wäre ja nicht, was wir wollen. Von der Fachgruppe glaube ich nicht und von denen, die im Moment in der Weiterbildung sind, auch nicht.
Also auch hier kann ich allen Mitgliedern unserer Fachgesellschaft versichern, dass wir hier ganz eng am Ball sind. Ich danke auch insbesondere den jungen Gastroenterologen, die ja hier sich Gedanken machen, Papiere geschrieben haben, wie können wir die Weiterbildung auch weiter gestalten. Und da gibt es unsere volle Unterstützung. Die Weiterbildungskommission der DGVS, die von Peter Buggisch, einen niedergelassenen Gastroenterologen, geleitet wird, macht sich hier auch intensiv Gedanken und ich lade alle ein, sich hier auch aktiv zu beteiligen, wer Ideen hat, wer Kontakte hat, wer Anregungen hat. Wir müssen diese Diskussion führen und kommen Sie nach Leipzig, nehmen Sie an Sitzungen teil. Wir müssen das alle selber mitgestalten, sind glaube ich auch alle in der Verantwortung. Und Ulrich, ihr niedergelassenen Gastroenterologen gestaltet das mit Sicherheit mit, da bin ich von überzeugt. Habt ihr denn an die jungen Kolleginnen oder Kollegen Wünsche oder Ratschläge? Wir haben das nicht abgesprochen, diese Frage, ich gehe das jetzt mal rein. Was würdest du jetzt mit all deiner Erfahrung aus den verschiedenen Sektoren den jungen Gastroenterologen mitgeben, raten, außer dass sie natürlich Gastroenterologen werden müssen, weil es das beste Fach der Welt ist?
Das hast du jetzt aber schon vorweggenommen, was ich beantworten wollte. Es ist einfach das beste Fach der Welt und ich merke das auch immer wieder, dass also sehr, sehr großes Interesse da ist. Also auch an dem, was der niedergelassene Gastroenterologe im Moment tut. Und ich sag mal, ich habe jetzt gerade mal eine PJlerin bei mir gehabt, wo ich dann die Frage gestellt habe, sag mal, habt ihr wirklich Angst vor der Niederlassung? Diskutiert ihr das untereinander? Und dann sagte ich, nee, warum denn? Das ist überhaupt gar nicht bei uns im Fokus. Ja, was möchtest du denn gerne werden? Ach, das weiß ich noch nicht, aber jetzt gerade, wo ich hier in der Gastroenterologie bin, Das interessiert mich aber auch. Also ich glaube, der Funke springt über, wenn die Begeisterung von oben herab auch noch weitergegeben wird. So erlebe ich auch die Yugas, die ja nur sehr offen auf uns alle, also auf euch im Vorstand, aber jetzt eben auch auf uns als Niedergelassene zugehen und sozusagen den Schulterschluss suchen. Das finde ich einfach toll.
Liebe junge Kolleginnen und Kollegen, auch wenn wir aktuell es in diesen Weiterbildungskurricula in der Regel noch nicht umgesetzt bekommen, sie mal für 6 Monate in eine Niederlassung zu schicken, schnuppern Sie rein, nehmen Sie Kontakte auf. Ich glaube, man kriegt nur Interesse dran, wenn man es wirklich auch mal gesehen hat. Und ich möchte nochmal eine Lanze für unsere niedergelassenen Gastroenterologen brechen. Die machen wirklich hochqualitative Untersuchungen, sind ja häufig viel besser strukturiert als wir in unseren Kliniken. Und die simple Tatsache, dass wir ein funktionierendes Vorsorgeprogramm in Deutschland haben, was messbar die Mortalität von einer Erkrankung reduziert hat, nämlich den Darmkrebs, das ist der Erfolg der niedergelassenen Gastroenterologen und das gibt es in fast keinem anderen Fachgebiet. Das muss man immer wieder, glaube ich, betonen. Ohne die niedergelassenen Gastroenterologen hätten wir diesen Erfolg beim Darmkrebs nie erreicht. Davon bin ich überzeugt, Ulrich. Stimmt doch, oder?
Ja, dann kann ich mich nur bedanken für diese Sichtweise. Und ich glaube aber auch wirklich, es ist eben so, das war mal ambulantes Operieren oder ist immer noch ambulantes Operieren, so ist es mal formuliert von den Kliniken, aber ist dann eben in den niederlassenen Sektor dann überführt worden. Da konnte es dann eben prosperieren und die Leistungserbringung ist im ambulanten Sektor wirklich im hohen Maße gegeben, qualitätsgesichert. Mehr kann man jetzt auch da nicht mehr leisten und die Erfolge sind da.
Super. Also vielen Dank, Ulrich Tappe, für diesen, ja, vielleicht politisch, manchmal auch leicht philosophischen Austausch, den wir beide heute hatten. Ich habe mitgenommen, dass es spannend ist, in der Niederlassung zu arbeiten, dass es spannend ist zu sehen, wie sich die sektorenübergreifenden Konzepte in den nächsten Jahren entwickeln werden, dass wir gemeinsam kämpfen, um auch Fort- und Weiterbildung in der Niederlassung am Ende vergütet zu bekommen und das zu strukturieren. Und Ulrich, wir müssen unsere jungen Kollegen weiter für das Fach begeistern und auch für die verschiedenen Settings Klinik, aber eben auch Niederlassung. Ich bedanke mich nochmal beim ersten Vorsitzenden unseres BNGs, Ulrich Tappe. Wir bleiben in engem Austausch.
Vielen Dank.
Und allen einen schönen weiteren Spätsommer.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.